Hallo und welcome back to Net Wurscht. Hier ist Bianca.
Und hier ist Barbara.
Ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer Art Special-Folge. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr uns öfter gehört habt, ist die letzte Staffel schon ein Weilchen her, schon fast ein Jahr. Und ja, jetzt hat es uns wirklich schon unter den Vieren oder unter den Nägeln gebrannt, wie sagt man. Und ja, wir haben heute zum ersten Mal einen Gast da.
Ja, und wir freuen uns sehr auf diesen Gast. Wir haben auch schon einige von ihren Filmen besprochen. Für alle, die mit dem österreichischen Spielfilm vertraut sind, ist sie keine Unbekannte. Und wir haben eigentlich gleich zwei tolle Neuigkeiten mit ihr. Es geht nämlich, wie ihr wahrscheinlich erraten könnt, um Barbara Albert. Und Barbara Albert hat auch mit vorgestern die neue Regieprofessur an der Filmakademie Wien übernommen, was uns natürlich auch sehr freut.
Ja, und genau da befinden wir uns gerade und werden gleich ein Gespräch mit ihr führen. Und es gibt jetzt den neuen Film Die Mittagsfrau, also es ist jetzt auch nach einiger Zeit wieder ein Spielfilm, der nach Licht von ihr herauskommt. Und ja, wir freuen uns auch total, weil die erste Folge, die wir aufgenommen haben, hat sich auch ganz viel um Nordrand gedreht. Wir haben dann nochmal Nordrand beim Thema Abtreibung, glaube ich, war es thematisiert. Und dass wir jetzt mit ihr sprechen, ist natürlich sehr schön. Aber wir wollen vorher erstmal so den Film unter uns besprechen und ein bisschen was darüber erzählen, einfach damit ihr da quasi dann gut ins Gespräch eintauchen könnt. Und ja, vielleicht werden sich dann auch irgendwelche Fragen oder Annahmen, die wir haben, nochmal ändern durch das Gespräch mit ihr.
Und das ist auch schon so ein bisschen ein Vorausblick auf die dritte Staffel, die schon in Planung ist und wahrscheinlich dann im neuen Jahr rauskommen wird, wo wir gerne unsere Analysen, die wir miteinander machen, erweitern wollen, immer mit einem Gast, einer Gästin, die dann an dem Film gearbeitet hat und mit uns noch einmal ihre Sicht vom Film darlegt und wir noch einmal in einem Dialog tief in den Film eintauchen können und auch noch einmal in Begegnung kommt, was wir mit einem Blick von außen, mit einem Blick von innen verbinden können. Und da ist natürlich jetzt mit Barbara Albert und der Mittagsfrau anzufangen, eine unglaubliche Freude für uns.
Und das ist auch so etwas, was uns schon länger beschäftigt, diese Kombi eben aus Theorie, kritischen Ansätzen in Verbindung mit der Praxis oder mit Leuten, die eben Filme gemacht haben, zu sprechen und hier so zu sehen, wie sich dann vielleicht Konzepte begegnen oder wie anwendbar vielleicht auch Theorien oder Ansätze sind mit der Praxis des Filmschaffens, also in speziellen Fällen, aber auch im Allgemeineren vielleicht. Ja.
Und ich glaube, wir sind da auch ganz neugierig, was passieren wird. Also manchmal sitzen wir und schauen uns einen Film an und haben unsere Gedanken dazu. Und ich glaube, da ist gerade ganz viel Neugierde da, ob sich da auch etwas verändert, wenn wir mit der oder mit dem Filmschaffenden direkt darüber sprechen.
Man kennt das ja vielleicht auch aus dem Kino oder von Festivals. Man schaut einen Film und ist vielleicht mal nicht so der Fan oder hat eine bestimmte Meinung und dann gibt es ein Gespräch danach, ein Q&A und irgendwie verändert sich dann die Sichtweise plötzlich. Man hat das natürlich viel facettenreicher vor Augen, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, das jetzt nochmal so speziell auf feministische Fragen hin sich anzuschauen, das ist dann auch so unser Ziel. Ja, sollen wir vielleicht in den Film einsteigen?
Sehr, sehr gerne. Also Mittagsfrau kommt in die Kinos. Wir werden auch diese Folge wahrscheinlich noch vorm österreichischen Kinostart online stellen. Das heißt, es ist jetzt sozusagen eine Vorbesprechung und es gibt da sicherlich auch ein paar Spoiler in unserem Gespräch, weil wir doch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Das sei nur vorweg gesagt. Der Film selber beruht auf dem Roman von Julia Frank, Die Mittagsfrau. Buch, der auch den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und dann in über 40 Sprachen übersetzt wurde. Und Barbara Albert arbeitet tatsächlich seit 10 Jahren an diesem Material und da auch zusammen mit Maike Haug haben sie das Drehbuch entwickelt. Und ich glaube, wir werden dann im Gespräch auch noch ein bisschen mehr über diesen Entstehungsprozess, der ja doch eine Dekade umspannt und auch welche Veränderungen da im Material oder auch in der Rezeption vom Material entstanden sind, besprechen. Und der Film selber handelt von Helene Würsig, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland auf die Welt kommt. Und ich mache jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Ihr Traum ist es, Ärztin zu werden. Ihre Schwester Martha ist Krankenschwester. Und sie kommen dann nach Berlin zur Tante der Mutter, sind in den rauschenden 20er Jahren bei einer sehr lebensfrohen Tante, die sehr viele Partys gibt und sie verlieren sich ein bisschen in den tanzenden Jahren, die da in Berlin waren. Und Helena hält aber an ihrem Traum fest, Ärztin zu werden. Sie arbeitet davor in einer Apotheke und während ihre Schwester sich ein bisschen verliert und auch eine Drogensucht entwickelt, hält sie fest an dem Traum und lernt dann auch Karl kennen. Sie findet, könnte man sagen, die Liebe ihres Lebens in ihm. Und in tragischen Umständen, die dann mit Beginn der 30er Jahre und dem Aufkommen natürlich der Nazi-Bewegung beginnen, stirbt Karl sehr plötzlich. Sie sind beide jüdischen Glaubens und er protestiert gegen die Veränderungen, die in Deutschland passieren. Und im Zuge dann der Machtübernahme der Nazis entscheidet sich die Tante, Deutschland zu verlassen. Aber Helene entscheidet sich, da zu bleiben. Sie möchte weiter ihr Studium zur Ärztin verfolgen und lernt da in einem Spital Wilhelm kennen. Oder Wilhelm lernt sie kennen, sagen wir es eher so herum. Wilhelm verliebt sich in sie. Wilhelm ist ein Nazi und er erfährt dann, dass sie Jüdin ist, heiratet sie trotz dessen und gibt ihr eine neue Identität. Sie wird dann Alice und sie stimmt dem zu und tritt auch in diese Ehe ein, um sich selber durch diese Zeit zu bringen, würde ich sagen, und erfährt da das Gegenteil zu der Liebe, die sie zu Karl erfahren hat. Es ist nicht ganz antagonistisch gezeichnet. In dieser Beziehung erfährt sie sehr viele Gewalterfahrungen und Missbrauch. Es entsteht ein Sohn aus dieser Verbindung und wir begleiten Helene, Alice durch die Kriegswirren und kommen dann am Ende des Krieges, wo sie von Wilhelm auch verlassen wurde, an den Punkt, wo sie eine Entscheidung trifft, die, glaube ich, so ein bisschen der Anfang oder der Aufhänger auch von diesem Film war. Können wir noch darüber sprechen, was da passiert? Ich glaube, wir werden auch im Gespräch näher kommen.
Genau, ich glaube, wir wollen dieses Ende noch nicht jetzt vorwegnehmen, aber ich glaube, im Buch kommt es ganz am Anfang vor und in vielen Kritiken zum Film wird es auch sofort erwähnt, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, das jetzt noch nicht sofort zu spoilern. Ja, und ich denke, wenn man so den Kern der Geschichte nimmt, dann sind das diese zwei Beziehungen, die ziemlich konträr einander gegenüberstehen. Zur Ehe mit Wilhelm willigt sie ja auch von Anfang an nur ein, weil er sie so ein bisschen unter Druck setzt, oder das heißt nicht ein bisschen, setzt sie de facto unter Druck, dass er ja mehr über ihre Herkunft weiß und ihr die Papiere besorgen kann. Und ja, es ist da auch sehr, sehr spannend oder sehr, man sieht sehr schön, wie die Beziehungen gezeichnet werden, auch durch die Sexszenen, also beide erste Sexszenen in den Verbindungen, wie sie von den Figuren erlebt werden, wie die beiden, also Helene und Karl, beziehungsweise Helene und Wilhelm, wie sie einfach miteinander zärtlich werden oder wie eben keine Zärtlichkeit da ist und wie das Vorstellung von Dominanz oder eines Miteinander hier erzählt wird. Das fand ich so eines der spannendsten Aspekte an dem Film. Und natürlich haben wir die Schwangerschaft von ihr. Es gibt auch mit Karl eine, also Achtung, jetzt kommen hier einige Details zum Film. Es gibt auch mit Karl eine Schwangerschaft und auch hier eine Abtreibung. Und im Fall mit Wilhelm wird sie dann auch schwanger und wiederum die beiden darauf reagieren. Ist ja auch ziemlich gegenübergestellt. Und das halt natürlich in Verbindung zu bringen mit einer progressiveren Zeit in den 20ern und dann einer restriktiveren Zeit wie in den 30ern, finde ich nicht nur interessant wegen dem Zeitkontext, sondern weil man da natürlich, und das ist ja das Schöne an so historischen Geschichten, auch wieder Verbindungen zum Heute herstellen kann.
Definitiv. Also ich finde auch, was du gesagt hast, Bianca, gerade so wichtig, nämlich wie wirkt ein System, in dem Gesellschaft geformt wird, in dem Beziehungen geformt werden, auf diese Mikrobeziehungen ein. Und ich finde, der Film nimmt sich sehr viel Zeit zu erzählen, wie die Freiheit, die in diesen 20er Jahren da ist, die Möglichkeiten, die offen stehen, die Selbstverständlichkeit, mit der sie auch einfach sagt, ich möchte Ärztin werden, ich möchte studieren, ich setze das durch, auch wie das einen Raum findet, wo das möglich ist und dann sukzessive durch die Machtübernahme des Faschismus einfach weggenommen wird und auch in den Dialogen, die es zwischen Helene und Wilhelm gibt, wo er so ganz klar die Vorstellungen eines Systems hineinträgt ins Privatleben und genau diese Vorstellungen von, wie hat eine Frau zu sein, wie hat eine Mutter zu sein, welche Aufgabe, welche Rolle hat ein Mann, also so Gender-Aufteilungen. Wir sehen genau, wie die geformt werden. Und das fand ich sehr beeindruckend an dem Film.
Ja, das fand ich auch schön. Und dabei bekommen wir auch ihre emotionale Reise sehr mit. Also wenn ich jetzt so denke, ja, die Sinnhaftigkeit des Films liegt wahrscheinlich nicht darin, jetzt irgendwie eine historische Person akkurat nachzuzeichnen. Es ist ja auch zudem fiktional, abgesehen davon, sondern eben dieses Gefühl für die gesellschaftliche Einbindung einer Person zu bekommen. Und ich finde, das gelingt sehr schön.
Und ich finde auch, nämlich, was da dazu kommt und was der Film definitiv nicht ausspart, ist dann auch die Machtpositionen innerhalb von einem Gesellschaftssystem, wo wir ganz klar sehen, was bedeutet es, wenn innerhalb von einer Beziehung Machthierarchie weitergetragen wird und im Falle von einer Beziehung dann zwischen Wilhelm und Helene, Alice, wie es da um Dominanz und Macht innerhalb einer Beziehung geht, die über körperliche und psychische Gewalt ausgetragen wird. Und der Film schaut da nicht weg. Und ich glaube, da haben wir auch darüber gesprochen, der Film zeigt Übergriffe, wo auch von Wilhelm dieser Satz kommt, es ist mein Recht als Mann, meiner Frau zuzusteigen. Und er sich in einem Umfeld findet, in einem System, wo das unter Anführungszeichen normal ist. Und wir sehen, und die Kamera bleibt auf dem Moment drauf, wie es ihr geht, mit einer Einschreibung in die niedere Stellung innerhalb von einer Beziehung. Und wir als Zuschauende müssen, dürfen mit der Frauenfigur bleiben, in all diesen Momenten, in dem Moment davor, wie es sich entwickelt, in dem Übergriff, aber auch danach. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Also der Film schneidet nicht weg und lässt uns mit einer Vorstellung zurück, wie es dieser Menschen gerade geht, sondern wir müssen da bleiben und wir müssen aushalten, was der Moment danach ist und wie sie weiter nachher wieder in ein Leben einsteigen kann oder nicht einsteigen kann. Und ich finde, da gibt es total den Bogen eben zur Nordrand, zu dem ersten Film, wo wir eben auch über Abtreibung und auch über sexuelle Übergriffe gesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, Barbara Albert kann diese Momente, wo einfach eine Machtverschiebung innerhalb von zwei Personen passiert, so sensibel und trotzdem so transparent und wichtig erzählen. Und dadurch fordert sie mich als Zuschauende so auf, das ganze System zu hinterfragen. Und das finde ich sehr, sehr clever und sehr schön.
Ja, und ihre Figur der Helene, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ihr widerfährt natürlich viel Diskriminierung, Unrecht, aber sie, in meinem Kopf ist das Bild von einer starken Frau, die, also starke Frau ist immer so auch eine schwierige Formulierung, aber eine handlungsmächtige, aktive Figur, die trotz alledem, auch wenn sie während den verschiedenen politischen Zeiten quasi so etwas, vielleicht ein Bild von sich vor sich trägt, doch immer genau weiß, was sie will, wie wir es ja auch schon im Inhalt gesagt haben, Zusammenfassung vom Inhalt gesagt haben. Also dieser Wunsch, Medizin zu studieren, ist einfach so ihr Lebensziel, sagen wir mal, oder halt als Ärztin auch zu arbeiten. Und das lässt sie sich dann durch nichts zunichte machen. Und ja, da sind mir jetzt auch währenddessen so, während wir darüber gesprochen haben, im Vorfeld so Parallelen eingefallen, vielleicht zu Filmen wie Little Women oder Ammonite, wo es um Frauen geht, die in ihrer Zeit, also jetzt auch fiktionale Figuren, die zu ihrer Zeit nicht ihren Lebensentwurf durchsetzen können und sich dem natürlich auch viel beugen oder anpassen müssen, arrangieren müssen, Kompromisse eingehen und dadurch vielleicht auch zeitweise ambivalent werden. Also das, was man vielleicht unter ambivalent versteht, wenn man jetzt das Ende des Films sich anschaut und klassische Frauenfiguren gewohnt ist, die immer so handeln, wie wir es von ihnen erwarten. Und ich finde, hier macht der Film auch einiges auf. Und vielleicht können wir da auch noch mit Barbara Albert über die Männerfiguren sprechen, weil Karl zum Beispiel ist ja ein fast schon romantisiertes Bild von einem Mann, aber es gibt ja dann auch die Reaktion von ihm, als sie ihm erzählt, dass sie das Kind abgetrieben hat. Da ist er erstmal sehr vehement dagegen und zeigt sich nicht gleich wunschgemäß, sage ich mal. Also er ist nicht gleich einfühlsam im Sinne von, er sagt, kann ich dich irgendwie unterstützen, sondern er bezweifelt, dass das die richtige Entscheidung war, aber sie finden dann wieder zueinander. Aber das ist so dieser einzige Moment, finde ich, wo er so ein bisschen was Ambivalenteres bekommt.
Und ich finde aber in dieser Ambivalenz hat es bei mir auch den Punkt aufgemacht, es war auch diese Abtreibung in dem Sinn auch nicht abgesprochen mit ihm. Und es gab zwar davor ein Gespräch darüber, dass Helene kein Kind haben möchte gerade und er sich sehr ein Kind gewünscht hat, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass sie ihm nicht über seine Entscheidung abzutreiben informiert hat und gesagt hat, sie fährt auf Urlaub. Und es, ich glaube, in diesem Punkt auch so zusammenkommt, es ist natürlich auch sein Kind und sie hat da eine Entscheidung getroffen, ganz alleine, die für ihn, der diesen Wunsch ausgedrückt hat, sehr schmerzhaft war in dem Moment. Und das hat für mich aber auch so aufgemacht, okay, und wie würde das Gespräch ablaufen und welchen Raum bräuchte es, wenn das Bewusstsein da ist, dass zwischen zwei Partnern unterschiedliche Sichten eben auf ein Kind und auf ein Kind bekommen sind, wie würde so ein Gespräch dann ablaufen und wie könnte eine Entscheidung getroffen werden, die für beide vielleicht nicht gut, aber für beide respektvoll und lebbar ist. Und das fand ich so toll an dieser Reaktion, weil ich auch den Schmerz von Karl nachfühlen durfte und aber auch dieses Gefühl, wir sind doch ein Team und du hast gerade eine sehr große Entscheidung ohne mich getroffen und wie gehe ich damit um? Und ich finde diese feinen Momente in der Zeichnung bei Karl, aber auch bei Wilhelm, finde ich, sind sehr gelungen im Film. Und da gibt es nur, finde ich, bei Wilhelm fällt mir spontan die Szene ein, wo es schon in dieser Ehe sehr schlecht läuft und auch zu Übergriffen gekommen ist. Und er hat ganz banal Pickel am Rücken und fragt sich, wie er die los wird. Und sie kommt und hilft ihm, einfach diese Pickel auszudrücken, was ein unglaublich intimer Moment ist, wo wir zuschauen und ja auch, finde ich, ein nicht unbedingt klassischer Moment, der gezeigt wird an Intimität. Und da gibt es einen Moment, wo sie beide im selben Frame drinnen sind und so eine Möglichkeit einer Annäherung wäre, eine Möglichkeit, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen können. Und dann die Figur von Wilhelm lässt das nicht zu und in der nächsten Szene ist das schon wieder zunichte gemacht. Aber das sind so feine Momente, wo diese Männerfiguren auch noch viel differenzierter und viel größer gezeichnet werden.
Genau, weil ich glaube, in dem Moment sagt sie ja dann, dass sie arbeiten gehen möchte, gell, weil das wiederum ihre Tätigkeit als Krankenschwester oder als im Spital die Verbindung schafft. Und genau, das ist für ihn dann wieder, da ist er wieder nur in dem Machtdenken drin natürlich und deshalb kommt dann diese Annäherung nicht zustande kommen. Also ja, das Private ist da höchst politisch in den beiden Beziehungen. Ja, und ich finde auch, es gibt natürlich zwischen ihr und Wilhelm auch dann die schönen Momente, sagen wir mal so, weil natürlich ist sie von Anfang an nicht total verliebt in ihn, aber es ist ja irgendwie zeitweise arrangieren sich. Er hat natürlich seine Verliebtheit am Anfang total und die geht ja erst dann über die Jahre weg. Also ja, das ist irgendwie alles sehr, wie du sagst, auch irgendwie vielfältig gezeichnet und auch ihre Beziehung zum Kind natürlich. Das halt auch einfach in ihrem Leben so eine Veränderung herbeigeführt hat, die sie selber nicht entschieden hat. Und ich glaube, das ist dann so ihr Problem in dieser ganzen Beziehung zu ihrem Sohn, weil sie das Kind von vornherein nicht wollte. Mhm. Und dass das ein bisschen dieses Narrativ bricht von wegen, ja, wenn das Kind mal da ist, dann liebt man es eh. Und dann ist man so froh über alles, was passiert ist sozusagen. Und das ist natürlich auch mal nicht so sein kann, dass es auch Mütter gibt, die in ihrer Rolle als Mutter nicht die hundertprozentige Erfüllung erfahren. Das sehen wir hier ganz gut.
Und ich finde auch, dass abgesehen von dieser großen Erzähllinie der Film einfach auch ganz praktische, glaube ich, alltägliche Momente des Mutterseins zeigt, die einfach extrem anstrengend sind und extrem mühsam sind. Ihre Brustwarzen sind geschwollen, das heißt, das Stillen tut einfach wahnsinnig weh. Sie ist übermüdet, sie ist völlig übermüdet, weil sie nicht schlafen kann, weil das Kind anscheinend ein Schreibaby ist oder einfach sehr viel weint und sie nicht die Zeit hat, schlafen zu gehen, weil auch Wilhelm in dem Moment nicht da ist. Und das sind so Szenen, wo ich das Gefühl habe, in anderen Filmen wird das sehr schnell romantisiert oder wird so übersprungen oder ist so dieses, ah, das Kind ist da und alles ist gut und es richtet sich schon alles. Und der Film lässt sich Zeit, da mitzugehen und auch dieses Schreien, was finde ich auch für mich als Zuschauende wirklich lange dann andauert und auch unangenehm ist zu hören, diesen Moment zu kreieren. Nein, es ist nicht einfach alles schön. Und es ist auch, Muttersein hat ganz, ganz ambivalente Aspekte. Und auch dieser Moment, wo sie so fertig ist, dass sie das Kind fast umbringt und dann sich selber zurücknimmt und merkt, wo ist sie eigentlich? Und alles unter diesem Blickwinkel, dass wir wissen, eigentlich hätte sie sich gegen ein Kind entschieden. Eigentlich konnte sie sich sehr gut einschätzen, dass sie wusste, sie möchte das nicht. Und da, finde ich, ist der Film sehr genau. Und mir fällt auch noch vorher zu diesem Moment zwischen Wilhelm und Alice Helene ein, wie sie eben da bei ihm sehr nahe ist und fragt, ob sie arbeiten gehen kann, wo sie dann vorher noch den Satz sagt, den ganz am Anfang Wilhelm zu ihr sagt, ich bin Krankenschwester, ich bin Ärztin, nichts Menschliches ist mir fremd. Und er am Anfang sagt, ich bin Soldat, nichts Menschliches ist mir fremd, wie er die Mutter von Helene kennengelernt hat, die eine psychische Erkrankung hat. Und das sind so ganz feine Momente, die die Verbindungsmöglichkeit von beiden Menschen, die da gezeigt werden, aufzeigen und, finde ich, in so einem schönen Dialogkonstrukt auch sichtbar machen. Und wir sehen aber, wie die Zeit und auch ihre Verankerung in Genderrollen, würde ich jetzt einmal sagen, Verständnis von Genderrollen, sie auseinanderdrückt.
Genau, und diese Zeitgeschehnisse, das haben wir vielleicht auch noch nicht so genau gesagt, die sind halt wirklich im Hintergrund. Also wir haben hier jetzt nicht irgendwie Zeitangaben und die sagen, Machtübernahme Hitlers, dies und jenes, sondern das passiert wirklich im Hintergrund. Und Helene ist jetzt auch nicht politisch involviert. Das ist Karl, der stirbt nämlich bei einem Aufstand. Und genau das. Und überhaupt ist der Film auch in, vielleicht noch so als, um die Struktur zu erklären, in verschiedene Zeitebenen geteilt, die aber von einer Rückblende ausgehen. Genau. Und dadurch sind dann auch eben Zeitsprünge möglich in der Erzählung ihrer Lebensgeschichte, weil Helene kommt nämlich als älter als sie in den Rückblenden ist, logischerweise, kommt sie auf ein Gut, einen Bauernhof und sucht dort nach jemanden. Und sie spricht dann auch dort von der Legende der Mittagsfrau. Und diese Legende gibt es auch unabhängig vom Buch. Ist wahrscheinlich wenigen Leuten bekannt, aber es ist quasi ein Naturgeist aus der Sagenwelt. Und dieser Geist, also soll daher kommen, diese Legende, dass Bauern, Bäuerinnen, die am Feld gearbeitet haben und zur Mittagszeit nicht reingegangen sind, dann quasi einen Hitzeschlag bekommen haben und es ihnen nicht gut ging und dann ihnen diese Mittagsfrau erschien und hat aber auch eine böse Konnotation von wegen so als Warnung, dass man zur Mittagszeit wahrscheinlich lieber reingehen sollte. Und im Film kommt es aber als positiver rüber, als die Mittagsfrau ist eine Gestalt, der man sein Leben erzählt und hat irgendwie sowas Therapeutisches und kommt auch in der Geschichte, als Helene und ihre Schwester kleiner sind, vor, dass sie sagen, ja, hast du das der Mittagsfrau schon erzählt? Und dass sie dann auch sagen, ja, die Mutter, die eben eine psychische Krankheit hat, dass sie nicht mit der Mittagsfrau gesprochen hätte. Und ja, ich finde, das kann man auch irgendwie noch eintauchen, so in was haben so Mythengestalten oder Legenden für eine Bedeutung und müssten wir nicht einfach mehr miteinander sprechen.
Definitiv. Und ja auch bei der Mittagsfrau diese Konnotation, sie kommt und wenn du nicht mit ihr sprichst, verwirrt sie deinen Verstand. Und finde ich sehr schön, Bianca, was du gesagt hast, wenn wir nicht miteinander sprechen, entsteht eine Verwirrung, weil ich eine Vorstellung von dir habe, die nicht dem realen Du entspricht. Und dadurch sehe ich nicht dich, sondern ich sehe die Vorstellung von dir, von mir, die, wir wissen von faschistischen Regimen, natürlich sehr oft aus Angst geschürt ist und sehr bewusst Angst anderen Menschen gegenüber kreiert und da die unmöglichsten falschen Vorstellungen von dem anderen kreiert. Und ganz abgesehen von, wir waren jetzt sehr stark, glaube ich, im Inhaltlichen drinnen, wenn wir einfach nur uns sozusagen ein bisschen unsere oberflächlicheren Tools nehmen, wie den Bechdel-Wallace-Test oder Marco-Mori-Test, der Film besteht natürlich alles. Es gibt Frauen unterschiedlichen Alters, die miteinander sprechen, die über andere Dinge als über Männer und die Liebe zu Männern sprechen. Das sind Frauen, die eigene Ziele haben, die eigene Ziele verfolgen. Es gibt Frauen von ganz jungem Alter bis ganz altem Alter, die im Leben stehen und einen Beruf ausüben und Beziehungen untereinander haben und solidarisch sind untereinander. Und ganz am Anfang gibt es sogar eine Szene, wo Martha Helene abfragt, was die Organe sind, die sie haben. Und da wird in einer Szene, die ich auch so ein bisschen übergriffig schon auch finde, eben auch die Vulva benannt. Also das wird ganz am Anfang schon mal festgestellt, dass es die gibt und dass das eine eigene Körper, also dass es im Körper etwas Eigenes ist. Und ich finde, da setzt der Film schon sehr früh eigentlich eine Linie und einen Ton vor. Es gibt dann auch diese zwei Männerfiguren und ich glaube auch, dass zwei Männer miteinander sprechen in dem Film. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Aber da, auf der Ebene, finde ich, ist alles im Film da.
Genau, der Furt-Wengler-Test, da müssen wir noch schauen, ob er den besteht. Ja, ich finde diese Szene auch ganz interessant, da müssen wir sie dann dazu befragen, bezüglich die Vulva-Szene am Anfang, weil es ist ja zwischen den beiden Schwestern, also die Helene tastet ja ihre Schwester ab und ihre Schwester leitet ihre Hand quasi verbal zu ihrer Vulva und dann nimmt sie ja auch und will sie abküssen, also ihre Schwester, die Helene. Und dann kichern sie aber beide. Also es wird dann irgendwie so wieder aufgelöst, gell? Also es hat, ich verstehe, dass du sagst, wie man die Szene sieht, ist man nicht ganz so sicher oder kann es nicht so einordnen. Aber es hat dann auch sowas, dieses übergriffig Spielerische zwischen Schwestern. Aber das soll natürlich jetzt nicht darüber hinwegsehen, dass das einfach auch ein bisschen too much ist von der Schwester. Aber es charakterisiert sie auch gleich in die Richtung, dass sie die Wildere ist, die weniger sensibel ist und ja dann auch später die ist, die in Berlin irgendwie viel mehr über die Stränge schlägt, sag ich mal. Ja, und weil du gesagt hast, wir waren viel im Inhalt, es gibt natürlich auch noch Aspekte wie das Bildformat, was sich im Film ändert, das können wir dann ja auch noch mit besprechen, oder die Farbgestaltung, es gibt so super 8-Aufnahmen, Look in Szenen, die mehr auf die emotionale Seite aus sind. Und das Sounddesign ist natürlich auch sehr, sehr sanft und subtil, finde ich. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Nordrhein vergleicht, da hatten wir total die Pop-Hits drinnen. Und ja, das hat wieder was ganz anderes aufgemacht, als hier diese Musik, die eher mitgeht und die Bilder unterstützt, hatte ich mehr das Gefühl.
Ja, also ich finde es auch ganz interessant, weil ich glaube, man kann Nordrhein schon sehr stark als einen Arthouse-Film, der in den 90ern Ende, Anfang 2000er entstanden ist und finde ich da auch sehr zeithistorisch agiert. Und da ist der Film schon natürlich, ich finde, zwischen Mainstream und Arthouse, also er definiert sich, glaube ich, nicht ganz als ein Arthouse-Film, auch wenn dieses Labeling, ist eh die Frage, ob man das überhaupt braucht. Aber es ist ein Film, wo ich das Gefühl habe, er sucht doch ein breiteres Publikum und hat da auch Handwerkszeuge, die sich eher an ein breiteres Publikum richten und trotzdem, und das ist so schön, so nah an den Figuren ist, so genau diese Figuren erarbeitet. Und ich glaube, was mich auch, bin ich sehr gespannt in dem Gespräch jetzt mit Barbara Albert, dieses wie ist auch die Verbindung zwischen dem Roman, ich glaube, wir haben ihn beide leider nicht gelesen, aber wie ist die Verbindung vom Roman dann auch zum Film und wie du auch gesagt hast, was kommen da an visuellen Strategien dazu, also der Kameramann Philipp Zumbrunn hat da doch, finde ich, ein sehr starkes Konzept entwickelt. Und da gibt es auf der einen Seite Farben, die sich wirklich von so einem ganz starken Gelb zu einem Grün und dann zu einem Grauen und Farbverlust hinbewegen, wieder zu diesem Gelb. Und gleichzeitig auch diese Formate, die von einem sehr weiten, auch so flirrenden, einfach sich immer mehr einengen und wir eigentlich dann in der zweiten Hälfte des Films in dieser sehr beengenden, klaustrophobischen Wohnung landen, wo wir gar nicht raus können. Also da habe ich das Gefühl, es ist sehr viel Bemühen da, die innere Welt der Hauptfigur auch in eine visuelle Strategie zu übersetzen und das ernst zu nehmen, wie Helene, wie Alice auf die Welt blickt.
Ja, jetzt haben wir schon viele spannende Aspekte besprochen und ich würde sagen, wir tauchen gleich ins Gespräch ein und sagen bis gleich und tschüss.
Ciao. Sehr gut. Ja, wir freuen uns sehr, Barbara, dass du jetzt hier bei uns bist. Wir haben schon den Film ein bisschen vorgestellt, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen und es ist tatsächlich auch unser erstes Mal, dass ein Gast, eine Gästin da ist, mit der wir sozusagen unsere Analyse vom Film noch einmal als Filmschaffende sozusagen vergleichen und tiefer hineingehen. Und wir freuen uns sehr, dass du für die dritte Staffel sozusagen beauftragt bist für uns.
Und auch willkommen an der Filmakademie. Wir sitzen jetzt hier in einem Raum an der Filmakademie, haben auch schon ein bisschen die Neuigkeiten erzählt, dass du jetzt hier auch bist und die Zukunft des österreichischen Films mit prägen wirst vielleicht.
Genau, also ja, mitgestalten ja irgendwie eh, also möglichst es gestalten ja die Studierenden selbst, genau. Aber ich habe, ich bin den zweiten Tag heute da und ich finde es wirklich sehr toll und muss wirklich auch sagen, ich habe so einen kleinen Satz schreiben müssen oder ja, wurde gebeten, einen Satz zu schreiben für die Homepage und dann habe ich eben lange überlegt und habe eben auch über Vision kurz was geschrieben und habe mir gedacht, ich möchte niemandem meine Vision aufdrücken, aber trotzdem habe ich dann gedacht, doch, vielleicht darf ich auch meine Vision ein bisschen mit reinbringen. Insofern ja, aber ich schaue auch mal, was kommt und höre mal, was kommt, aber freue mich wirklich sehr. Neuanfänge sind schon auch was Schönes.
Und wenn wir gleich bei deiner Vision sind, würdest du dann sagen, dass die Mittagsfrau etwas von dieser Vision einfängt?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, dass es so eigentlich hauptsächlich in der ganz konkreten Umsetzungsarbeit dann zum Film hat es so echt Phasen gegeben, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie toll und danke, dass ich mich jetzt und hier mit diesen Themen beschäftigen darf. Ich habe das ganz ehrlich so 2014, als ich das erste Mal das Buch gelesen habe und ich mit der Drehbuchautorin in Kontakt kam, beziehungsweise sie hat mich angesprochen, sie wollte unbedingt das Drehbuch zu diesem Roman schreiben und da kamen wir dann so zusammen ins Gespräch, dann auch mit der Romanautorin, mit der Julia Frank und ich habe da zu Beginn, der ich ja richtig einen Liebesbrief geschrieben habe, weil ich wollte auch unbedingt diesen Roman verfilmen und trotzdem war mir damals gar nicht so arg bewusst, dass diese Themen eben immer noch oder wieder total wichtig sind und nicht nur wichtig, auch spürbar und wirklich erlebbar sind, leider in unserer Welt, muss ich schon sagen, leider auch. Aber dass ich damit arbeiten darf, das habe ich echt erst so erkannt. Als ich dann begonnen habe, sage ich mal konkret, so vor 2 Jahren, glaube ich, ist das jetzt, ich habe gedreht, im Mai 22 haben wir begonnen, ja, stimmt. Also ich würde sagen, ja, so vor 2 Jahren, habe ich bemerkt, ah ja, das ist alles irgendwie total akut und irgendwie aktuell und das interessiert mich ja eigentlich noch mehr als früher. Und das ist eigentlich ungewöhnlich bei einem Projekt, wo du 10 Jahre fast dran bist. Insofern ja, ich habe mich da auch ganz, also sehr gut eigentlich ausdrücken können in dem Projekt. Und ja, und wirklich bis dahin, dass ich beim Drehen selbst auch gemerkt habe, ach, das ist irgendwie so spürbar rund um mich überall und dann gehe ich aufs Set und dann spüre ich eigentlich genau das, was draußen ist, also sei es, also das, also ganz konkret zum Beispiel, was wirklich so, also das Thema, was ist das Thema, muss man auch sagen, was ist meine Vision, ja, es ging mir ganz stark um den Frauenkörper und darum, dass alles sich in meinem Körper als Frau ja auch festsetzt, auch als Erinnerung bleibt und dass ich ganz viel erlebe durch meinen Körper, aber eben auch so Dinge wie, also so Schlagworte wie Mutterschaft, Schwangerschaft, erster Sex, Beziehung, das sind so theoretische Worte oft oder irgendwie so Schlagworte eben. Aber wenn du sie wirklich im Körper spürst, dann sind es eben so viel mehr und es bereitet dich eigentlich auch niemand drauf vor, auf all die Gefühle, die damit zusammenhängen. Und sie sind so verknüpft mit dem Körper und gehen auch natürlich in die Richtung auch Gewalt. Ja, das ist ja oft gewalttätig oder du kannst auch sagen, dir wird Gewalt angetan, also manchmal sexuell, manchmal aber auch wirklich in der Schwangerschaft oder auch mit der Geburt oder auch mit deinem Kind. Oder also das sind jedenfalls alles irrsinnig existenzielle und Fragen, die aber mit dem Körper der Frau ganz eng verknüpft sind.
Und es sind ja auch Themen und Fragen, die du schon von Anfang an sozusagen in deinen Filmen verarbeitest, also jetzt mit verschiedenen Schwerpunkten natürlich. Aber das finde ich auch so schön, dass man dann sieht, ich meine, bei Nordrand oder bei Licht, das sind ja auch in anderen Umgebungen sozusagen wieder verarbeitet und auch wahrscheinlich hast du dann immer ein anderes Zeitgefühl, was gerade gesellschaftlich vorgeht, damit hineingebracht. Also in den 90ern waren es bestimmte Themen oder Einflüsse, dann persönliche Erfahrungen nehme ich an, wie sich dann auch die Sichtweise über, wie stelle ich einen Frauenkörper dar, verändert. Also würdest du sagen, dass das sich ja also bei der Mittagsfrau jetzt anders niederschlägt, als hättest du es vor 10 Jahren gemacht oder so?
Ja, total interessant. Super Frage, weil wahrscheinlich ist es gar nicht so anders. Ich habe vor ziemlich kurzem Nordrand nochmal gesehen, auch weil ich meinem 16-jährigen Sohn und seiner Freundin so gerne den Film zeigen wollte, endlich. Er hat ihn auch noch nicht gekannt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut auch, dass beide wahnsinnig viel mit dem Film anfangen konnten und ihn sehr gut aufgenommen haben und eigentlich, ja, und gesagt haben, das ist überhaupt nicht, es wirkt überhaupt nicht so vergangen für sie, wie es ja eigentlich wirken könnte. Ich meine, der Film ist 24 Jahre her. Ja, 24 Jahre. Vor 24 Jahren ist er rausgekommen. Und das finde ich schon echt interessant. Und ich glaube, und ich wurde auch gefragt, teilweise bei der Mittagsfrau jetzt, ob ich da irgendwie Parallelen sehe, interessanterweise zu Nordrand, und haben wir natürlich erst gedacht, hey, das ist ja ganz anders, das spielt in den 90er Jahren und das sind irgendwie junge Frauen, die aus einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Basis beginnen in ihrem Leben, ja. Aber eigentlich geht es in ganz vielen Punkten um eigentlich dasselbe. Also es gibt da auch einen Schwangerschaftsabbruch, auch in Nordrand gibt es den, und dann gibt es ihn bei der Mittagsfrau wieder. Wir hatten den auch schon mal nicht im Drehbuch drin und haben ihn dann wieder reingenommen, ehrlich gesagt, auch deswegen, weil es politisch einfach so brisant war. Während wir an diesem Drehbuch gearbeitet haben, kamen dann plötzlich die Diskussionen in Polen, in den USA. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das reinnehmen. Also das Recht auf Abtreibung, das Recht auf den eigenen Körper, das kann nicht sein. Also das kann nicht an dieser Geschichte vorbeigehen, weil es war im Roman drin. Und dann habe ich auch in anderen Punkten, muss ich auch sagen, habe ich gesagt, nein, aus politischen Gründen muss ich das zeigen. Also zum Beispiel auch, muss ich schon auch sagen, dieser Moment, wo die Männer sich küssen. Ich mag das so gern, wenn sie da in Berlin, wenn sie sich küssen und sie, also es ist so was Positives für mich. Und Helene ist irgendwie, sie spielt das toll, die Maler in dem Moment, weil sie hat das noch nicht gesehen und ist leicht irritiert, aber eben positiv irritiert. Und da drauf zu bleiben und zu sagen, ja, das ist schön, das ist positiv, das war mir dann total wichtig, auch wenn vielleicht auch manchmal dann so gesagt wurde, ja, so lang diese Party und musst du das alles zeigen und ja, das kennen wir ja alles schon. Aber ich muss sagen, ja, wir kennen es Gott sei Dank. Es gibt aber ganz viele Welten, also Gesellschaften und Länder auf dieser Welt, wo das wirklich also höchst gefährlich ist und total schlimm verfolgt wird. Und wo ich mir denke, okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so einen Film zu machen, der vielleicht auch woanders gesehen wird, einfach zu sagen, das ist normal, bitte. Ja, das ist normal. Und da muss man, also genauso eben wie auch für mich der Schwangerschaftsabbruch normal ist, ja, weil das eben das Recht der Frau ist, das zu entscheiden. Und das sind eben so ein paar solche Dinge. Interessanterweise, das wollte ich zuerst noch sagen, an dem Tag, wo wir gedreht haben, dass Helene ihre Haare abschneidet, das war wirklich der Tag, wo die Frauen sich die Haare abgeschnitten haben aus Solidarität zu den iranischen Frauen zum Beispiel. Also da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das ist so eine Spiegelung. Deswegen auch, ja, die Dankbarkeit, dass ich mich damit befassen durfte. Aber nochmal zurück zu diesen, wie sehr sich das verändert hat. Ja, interessanterweise eben gar nicht so sehr, aber natürlich stehe ich woanders jetzt mit meiner Erfahrung. Also ich bin jetzt Mutter und ich habe Schwangerschaft erlebt und Geburt und ich hätte das zum Beispiel noch nicht drehen können, glaube ich. Also ich habe mal eine Geburtsszene gedreht, auch in einem Film, die ich dann nicht in den Film mit reingenommen habe, und vielleicht war es auch, weil ich das selbst damals noch nicht so erlebt hatte und irgendwie gemerkt habe, ja, es hat irgendwie vielleicht nicht ganz so gestimmt dann. Oder ja, also das merke ich schon, das ist natürlich dann ein Vorteil, dass ich da auch viel erlebt habe, was ich mit reinbringen kann.
Und ich glaube, es hat uns auch so beeindruckt, wie fein du diese Linien gezeichnet hast von einem politischen System, das sich verändert und wie das einwirkt auf die Vorstellung, was normal ist und was nicht normal ist und inwiefern da Genderrollen so oder so interpretiert werden und wie auch dann in der Beziehung, die Helene dann ja Alice mit Wilhelm hat, so ganz klar auch im Film erzählt wird, so ist meine Genderrolle und deswegen, du bist mir untertan und deswegen habe ich das Recht, über dich zu agieren. Und das so offen in dem Film auch dialogisch zu verhandeln, wo wir auch das Gefühl haben, dass es in anderen Filmen von dir genau so ja auch verhandelt wird, auch in Nordrand, wo Jasmin ja auch von diesen Männern in eine, ich kann auf deinen Körper zugreifen, ich mache das jetzt einfach, ich habe Sex mit dir. Und in dem Film wird das dialogisch so richtig offengelegt. Und das hat uns sehr beeindruckt, weil man genau nachzeichnen kann, das ist ein System, was das baut. Das kommt nicht aus den Menschen heraus, sondern das ist eine Erzählung, die eine Gesellschaft baut. Und ich glaube, da würde uns auch so interessieren, war das im Roman schon so angelegt? War das etwas, was du für den Film noch dazu die Verbindungen gebaut hast? Oder kommt das einfach aus deiner und wir finden schon noch sehr politischen Auseinandersetzungen in den Filmen, was du jetzt auch gesagt hast, dass das auch ein politisches Anliegen ist, da was zu erzählen.
Ja, total spannend. Jetzt muss ich noch auf das Erste, was du gesagt hast, eingehen, weil mich das jetzt, während du das gesagt hast, auch mit Nordrand, kann ich mich jetzt wieder erinnern, dass es schon etwas gab. Und insofern gibt es schon einen Unterschied zu früher, wie ich heute vielleicht auch die Welt selbst empfinde oder erlebe. Ich muss schon sagen, dass ich, wenn ich jetzt Nordrand anschaue, dann denke ich mir, wow, für mich war das auch als junge Frau normal, dass es Übergriffe gibt. Und ich habe als junge Frau natürlich Übergriffe erlebt. Ja? Also das haben in meiner Generation, mein Sohn sagt leider, es ist nicht so viel besser geworden, ja? Aber ich habe das eben durchaus erlebt und es zum Teil halt als normal empfunden, dass ein Mann halt hingreifen kann. Ja? Und wenn dann in der Szene, wo der Georg Friedrich, also wo der, oh, wie heißt die Rolle, der Freund, okay. Nein, es ist jeweils der Freund von der Jasmin, wo er sie einfach so wie so Besitz nimmt, ja. Da habe ich gemerkt, das tut mir heute mehr weh als damals, als ich es inszeniert habe, weil es damals für mich eigentlich normaler war. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ich meine auch die Sexszenen, die ich in der Vergangenheit inszeniert habe oder wie ich sie gezeigt habe und wie lange sie vielleicht auch zum Teil stehen und wie sie gefilmt sind, sogar da. Das stimmt, auch da hat sich wahrscheinlich mein Blick verändert und geschärft und sicher auch wegen MeToo. Weil ich weiß, ich habe wegen MeToo zum Beispiel, ich habe die letzten 10 Jahre in Babelsberg unterrichtet, in Potsdam, und da gab es eine große Veranstaltung, wirklich so im großen Kino mit fast der ganzen Hochschule, mit allen Angehörigen. Und das war so ein Augenöffner für wirklich alle Seiten, glaube ich, oder alle und auch alle Generationen. Und wir sind dazu, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, zum Teil sind die Leute fast am Weinen, vor allem die Frauen, weil sie merken, und auch ich merke erst, was eigentlich passiert ist irgendwann in meiner Jugend. Und das, da habe ich sehr viel, sehr spät erst wahrscheinlich auch so richtig erfasst, was damals war, als ich jung war. Aber eben dank MeToo und dank einer Auseinandersetzung und dank Gesprächen und Arbeit darüber und einer feministischen Arbeit darüber, die sich ja irrsinnig auch verändert hat und extrem spannend. Und ich lerne da auch dazu. Ich habe jetzt erst vor kurzem Feminism What the Fuck gesehen, was für ein toller Film, finde ich, von der Katharina Mückstein, der mir auch so ein Tool mitgibt, so, der mir auch erstens Dinge erklärt, die ich wirklich noch zu wenig selbst irgendwie vielleicht in Worte fassen hätte können davor. Aber wo ich auch merke, ja, das hilft mir auch, wenn ich mit anderen spreche oder ich habe auch Argumente. Und diese Entwicklung finde ich super. Ich weiß aber eben, dass wirklich auch deswegen ich heute schon noch auf ein paar Dinge anders schaue als bei meinen frühen Filmen, wo es sehr viel um Übergriffe eigentlich geht und also auch bis hin zu sexuellen Übergriffen, zum Beispiel auch in dem Film Sliding, Alles bunt und wunderbar, das ist der Film vor Nordrand, und da merke ich schon, da weiß ich auch, also das würde ich auch heute, ich finde, das ist richtig gedreht, aber da war das Bewusstsein überhaupt noch nicht da, zum Beispiel auch, wie man am Set auch mit so einer Szene umgeht. Also so wie ich jetzt heute mit Intimacy Coach arbeite und so, das war ja auch noch nicht damals. Also es hat sich schon, kurz gesagt, es hat sich wahnsinnig viel getan. Aber deine eigentliche Frage ist danach noch gewesen, nämlich die Frauenfigur. Also es war schon so, dass die Maler Emde eigentlich sich auch noch total eingebracht hat und ich mit ihr gemeinsam auch durchs Drehbuch gegangen bin und immer wieder, wenn die Frau zu viel gelächelt hat, wenn es uns zu lieblich geworden ist oder so und zu süßlich, lieblich, süßlich, historisierend auch, aber eben diese süßliche Frau, die lächelt immer, haben wir immer so, nein, sie lächelt nicht. Also sie darf auch manchmal lächeln und sie darf Freude, also oder nicht lächeln, sie darf Freude haben, aber dann geht sie in die Volle oder dann läuft sie nackt durch die Straße. Ja, das ist eben das, was auch Maler dann gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, Energie, ja, aber nicht zu lieb, ja, weil das war schon was auch, wo wir gesagt haben, das zum Beispiel auch vom feministischen Standpunkt aus, ja, die Frau ist, die muss nicht immer brav und lieb sein, ja. Und also so haben wir schon auch noch abgeklopft, aber das, wie politisch auch dieses Thema des Frauenkörpers ist, das ist interessant. Ich glaube, dass ich das im Roman von Anfang an gelesen habe. So glaube ich, ist es am besten ausgedrückt, weil da gibt es auch einen Moment, und den haben wir so eben nicht ganz eins zu eins hingekriegt, muss ich zugeben. Aber ich finde es so toll im Roman und ich habe es so nachvollziehen können, dass diese Helene, weil sie keinen kleinen Wilhelm zu Hause haben will, jetzt ist sie aber schwanger, stellt sich aber immer vor natürlich, dass sie ein Mädchen bekommt und nicht einen Buben, also keinen Jungen, keinen Deutschen, der eben eins zu eins wie ihr Mann ist. Und deswegen denkt sie immer, sie kriegt ein Mädchen. Und dieser Schock, als sie merkt, sie kriegt einen Jungen. Und das ist im Roman, finde ich, so ein, also das ist so ein heftiger und auch trauriger, aber echt intensiver Moment. Und das ist zum Beispiel bei uns zwar jetzt drinnen noch, aber ich weiß nicht, ob es so extrem rüberkommt und so gut wie im Roman. Aber in dem Moment, auch wo sie ausgeliefert ist da bei der Geburt und wirklich so, also angebunden, eigentlich gefesselt, die Frau, umgeben von Frauen, muss man auch sagen, ja. Eigentlich ja auch wieder eine Vergewaltigung, ja. Und sie darf nur das machen, was die Ärztin und die Hebamme sagt und die so auch menschenverachtend mit ihr umgehen, was ja auch wirklich, ja, jahrzehntelang so war, als nur die Hebammen quasi für die Frau zuständig war, war es wahrscheinlich nicht so schlimm wie dann, als die Ärzte und Ärztinnen dazugekommen sind. Aber der ganze Blick auf die Mutter und natürlich der nationalsozialistische Blick auf die Mutter und die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ein Horrorbuch. Aber also das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich schon im Roman auch gespürt habe, genau, es geht um diesen Frauenkörper. Deswegen würde ich schon sagen, ich habe es im Roman gelesen, auf jeden Fall schon, ja. Und kurz noch vielleicht zu dieser, genau, zu den Geschlechtern, das war mir noch wichtig. Ja, ich finde, und das freut mich total, ich finde, dass ich mit Mala und Thomas in dieser Sexszene super hingekriegt habe oder sie das super hingekriegt haben, dass sich in einem Moment die Geschlechter auflösen. Also da gibt es eine Einstellung, da schaut die Mala aus wie so ein 20er-Jahre-Jüngling und Thomas ist ganz so fast feminin, also ganz, also so auf einmal merke ich, ich weiß nicht mehr, welches Geschlecht ist mir da irgendwie gegenüber. Ja? Das ist, es ist auch so wurscht, es ist egal. Ja? Und das ist so ein schöner Moment gewesen, auch im Schneideraum. Ich war wirklich auch, also ich habe beim Drehen das schon geahnt und dann im Schneideraum habe ich nochmal gedacht, genau da löst sich alles auf und es geht nur noch um Intimität, um Nähe und um etwas auf Augenhöhe, eine Beziehung, Fragestellungen, ja, die du aneinander hast. Und das war mir eben wichtig, da auch zu sagen, genau, vielleicht gibt es keine Geschlechter.
Ja, ich glaube, die Sexszenen sind auch Szenen, die uns beschäftigt haben oder wo wir gerne nochmal drüber sprechen würden. Aber ich wollte noch anmerken, dass also das mit dem Sohn und die Beziehung, dass das total rübergekommen ist. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt, welches Geschlecht sie sich gewünscht hat, aber dass die Zeit mit ihrem Sohn etwas macht, was sie nicht unter Kontrolle hat. Also das fand ich, hat für mich sehr viel erzählt, dass ich darüber auch diesen Bruch in der Beziehung oder die Beziehung zwischen ihnen, die sich nie so richtig aufbauen kann, dass das auch dadurch mit verursacht ist. Mhm, ja. Ja, und genau, und auch was du mit den Tools gesagt hast, dass der Feminism What the Fuck dir dann so Tools gegeben hast, mit denen du Dinge auch zur Sprache bringst, finde ich auch ein super wichtiges Schlagwort und auch, da kann man auch gut zur Intimacy Coordination überleiten, dass das ja etwas ist, was jetzt Praxis ist und auch, es gibt auch eine Sprache dadurch, weil durch Intimacy Coordination hat man ja wahrscheinlich auch mehr Werkzeug oder Möglichkeiten, sich auszudrücken, wie man bestimmte Sachen inszeniert und wie man rangeht, schätze ich mal. Wie war das denn beim Film? Ja?
Also wobei, da muss ich sagen, das ist bei mir, aber da spreche ich jetzt von mir und ich weiß, dass es ganz vielen anderen Regisseurinnen und Regisseuren anders geht. Für mich war das nie so schwierig. Ich hab eigentlich immer gern Sexszenen deswegen gedreht, weil sie eigentlich sehr technisch sind für mich. Ich kann ganz genau und muss ganz genau sagen vorher, was ich drehen möchte. Ich muss auch ein Storyboard machen. Ich muss den Schauspielerinnen und Schauspielern sagen, ich sehe genau das, nicht mehr. Ja? Und deswegen, und ich habe manchmal auch ein Storyboard gemacht und gesagt, du, vielleicht ist es, eventuell gibt es dann noch die und die Einstellung, aber vielleicht auch nicht, aber das ist schon das Höchste der Gefühle, was so, also Improvisation ist total wirklich verboten, finde ich, bei Sexszenen. Und es geht auch nicht um Gefühle und es geht nicht um Psychologie, finde ich, sondern es geht ganz stark um, wie kannst du mit Atem, mit Oberfläche, mit Körper, aber wirklich mit Gesicht eigentlich etwas ausdrücken und eben auch mit Einstellungen. Und das ist manchmal ganz technisch und auch ganz banal einfach, wie kann ich so tun, als wärst du nackt, ja, oder wie kann ich, technisch wirklich so, dass ich zum Teil dann daneben stehe und sogar Sachen reinspreche und das wollen die Schauspielenden auch sogar oft. Und das macht es einfacher, dass du alles aussprichst, was passieren wird. Und deswegen hatte ich da, und interessanterweise, ja, ich glaube, ich habe das eigentlich nie gehabt, dass ich da so Angst hatte davor. Vielleicht auch, weil ich habe auch als Script-Supervisor gearbeitet, Script-Supervisorin in meinem Leben als eben Assistentin immer, auch während des Studiums. Und da habe ich das manchmal erlebt, wenn das dann so muss ich auch sagen, männliche Regisseure irrsinnig schambehaftet irgendwie sich einsperren mit der Schauspielerin und dem Schauspieler und dann, heute ist die Sexszene und alle irgendwie kichern und verstecken sich und so, also so wirklich peinlich eigentlich. Und das habe ich immer schon gesehen, das will ich auf keinen Fall bei mir am Set, sondern einfach offen alles aussprechen, transparent und im Vorfeld so eine Sicherheit geben den Schauspielern, dass jede und jeder weiß, was passiert. Und dann ist in dem Moment nur noch, also nur unter Anführungszeichen, noch dieses wirkliche Hingeben notwendig zu erreichen. Und das ist halt zum Beispiel in unserer Karl- und Helene-Szene so wichtig gewesen für uns, diese Intimität, dass wir zum Beispiel gemeinsam entschieden haben, dass hier wir keinen Intimacy-Coach wollen, weil wir gesagt haben, es ist so eine zärtliche Szene und die beiden vertrauen mir so und einander so, dass wir da sagen, an dem Tag bzw. in der Nacht lassen wir das weg, weil wir haben eh zwei Kameras, also AB-Cam, und Assistenten, auch sehr viele Männer im Raum, aber total respektvoll, super, auch alles gut vorbesprochen. Aber dann haben wir gedacht, noch eine Person ist einfach zu viel und wir machen das ohne und es hat super funktioniert, weil wir eben ganz genau wussten noch, was wir wollen und ich eben auch mir die Inszenierung, ehrlich gesagt, auch nicht wegnehmen lassen, unter Anführungszeichen wegnehmen und auch das mit der Intimacy-Coach-Frau eben besprochen habe und gesagt habe, ich möchte schon inszenieren, aber wofür sie ganz toll da war, war vorbesprechen, währenddessen da sein, schauen, dass immer alles stimmt im Raum, auch für die Schauspielerin, und nachbesprechen. Und das ist das Wichtigste, das Nachbesprechen. Weil, und jetzt komme ich halt zu den Gewaltszenen. Bei den Gewaltszenen würde ich nie mehr ohne Intimacy Coach drehen. Darf man auch, glaube ich, gar nicht mehr. Finde ich auch richtig. Und da war es ganz wichtig, eine Person zu haben. Weil auch für einen Max von der Gröben ist es auch hart, diesen Vergewaltiger da in dem Moment zu spielen und dann danach irgendwie da aufgefangen zu werden und drüber zu sprechen mit einer Person, die nicht die Regisseurin ist, ist einfach wichtig und gut. Aber eben, also es ist nicht so, weil es machen andere vielleicht anders. Bei mir ist es nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Intimacy Coach dann irgendwie vorschlägt, wie wir es machen, sondern ich sage davor, ich möchte so und so machen und wir sprechen drüber, aber es ist eben auch nicht so, dass zum Beispiel die Choreografie sozusagen von einer anderen Person gemacht wird, sondern eigentlich von uns, von den Schauspielern und mir. Aber sie ist eben wirklich dann dafür da, das aufzupassen dabei und wirklich auch mir dann vielleicht manchmal zu sagen, du, warte jetzt mal, stopp, oder auch so jetzt, auch dieses einfach nur, dass nicht die Schauspielerin mir sagen muss, du, ich brauche jetzt 2 Minuten, sondern dass das eine dritte Person ist. Also war total super und ich kann jetzt auch, ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Weil ich musste das auch erst lernen, dass der dann eine andere Person ist, der ich quasi auch Rechenschaft abgeben muss. Aber das ist super, also ist wirklich gut.
Und es klingt ja auch so, als ob es da einfach totale Transparenz gäbe. Und ich glaube genau, wenn so Grauräume entstehen, das ist ja genau der Moment, wo in dem Sinn unterschiedliche Machtvorstellungen sind oder wo selbstverständlich unterschiedlich definiert wird und dann in dem Raum entstehen Übergriffe. Und ich glaube, so wie du das jetzt beschrieben hast, hört sich es einfach total transparent auf Augenhöhe und mit Vor- und Nachbereitung an. Und ich finde, das sieht man auch total in diesen Szenen, weil so eine Vulnerabilität zugelassen ist, glaube ich nur, weil die Schauspielenden wissen, ich kann das zulassen, weil ich wäre aufgefangen. Und es passiert nichts in so einem grauen Raum, wo wir wissen nicht und wie und Ding. Und also das finde ich extrem inspirierend und extrem wichtig. Und ich glaube, da würde es mich auch total interessieren, weil du jetzt auch schon von A- und B-Cam geredet hast. Wir haben beide gemerkt, es ist natürlich da ein sehr starkes visuelles Konzept, was dazukommt. Und es ist natürlich auch immer in Filmen, die Kamera ist ja auch irgendwie ein Körper, der mit eintritt in diese Beziehung und ja auch teilweise Kamera mehr sieht als die Körper, die tatsächlich im Raum sind. Also ich finde, ich merke das auch bei meinen Arbeiten, manchmal sieht die Kamera ja schon den Gedanken, der da ist, bevor der Mensch es überhaupt merkt. Und ich glaube, da würde uns auch sehr interessieren, wie war die Zusammenarbeit mit deinem Kameramann Philipp Zumbrunn. Ich glaube, ihr habt vorher noch nicht miteinander gearbeitet. Und ich stelle mir das vor allem bei so einem Film eine ganz, ganz wichtige Zusammenarbeit vor. Und da würde es uns interessieren, so auf der einen Seite, wie mit der Intimität umgehen und auf der anderen Seite auch eben dieses visuelle Farb- und auch Formate-Konzept, wo wir das Gefühl haben, das erzählt ganz stark auch die innere Entwicklung von der Hauptfigur.
Ja. Danke für diese Frage. Ja, weil es ist tatsächlich so, dass es extrem schön war, mit Philipp zu arbeiten und auch sehr körperlich im Sinn von, da ist ein Kameramann, der wirklich mit der Kamera und mit der Schauspielerin tanzt und mit dem Schauspieler. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass er Teil der, also dass die Kamera Teil seines Körpers ist oder umgekehrt. Und das war wahnsinnig wichtig für den Film. Und da, also das war auch ein großer Glücksgriff, mit dem Philipp zu arbeiten, war wirklich außergewöhnlich. Und das, obwohl wir uns davor nicht gekannt haben. Das hat die Produzentin aus der Schweiz eingefädelt und ich weiß, was ich, ja, ich, also ich bin ihr wirklich sehr dankbar, weil das Visuelle, wie du auch sagst, und das freut mich total, dass das du auch so oder ihr so empfunden habt, dass eben das Visuelle, das Innenleben, also die, wirklich die, die Gefühle der Hauptfigur vermitteln soll. Und das soll sie natürlich immer irgendwie in meinen Filmen. Aber in dem Film ist es halt extrem, dass das in so, dass es so Stadien sind. Und vielleicht da zuerst noch und nachher noch einmal zurück zum Philipp. Also diese Stadien der, der Kindheit zum Beispiel zuerst, das war, also wir haben gut vorbereitet. Das heißt, wir haben auch zu zweit einmal ein Brainstorming ganz am Anfang gemacht, auch zum Beispiel Kindheit. Ja, was ist für dich Kindheit, was ist für mich Kindheit? Und bei mir ist halt so, dass meine Kindheit sehr Super 8 geprägt war. Und es gibt eben diese vielen Super 8 Filme von uns Kindern, von uns Geschwistern, von meinen Eltern gedreht, von meiner Mutter inszeniert, von meinem Vater gefilmt, ja, und geschnitten. Da war aber diese Filme, die stehen für mich halt für Erinnerung. Und die, deswegen, weil die Kindheit ja später auch etwas, also weil sich dann Helene als Alice ihre Kindheitsgefühle irgendwie wiederholt, wenn oder holen kann, im Sinne von, ich kann mich wieder als Helene spüren. In kurzen Momenten, wo sie zum Beispiel Texte liest, die sie an den Karl erinnern, wo sie wieder Helene wird, da kommt auf einmal dieses Kindheitsgefühl wieder hoch, weil sie als Kind eben Helene war und auch, weil sie überhaupt wahrscheinlich als Kind sehr bei sich war. Ich glaube, dass wir als Kinder eigentlich noch lang bei uns sind und dann kommt halt die Gesellschaft irgendwann, dann verändern wir uns und reagieren. Und so. Aber dieses Gefühl wollte ich mit Super 8 eben herstellen und auch das Assoziative, so wie auch Erinnerung ist zum Teil. Du, da ist ein toter Vogel, da ist ein Blatt, da ist irgendwie die Schwester und da ist Wasser. Und so. Also dieses Assoziative und da hat der Philipp auch super extrem flexibel reagiert und ist dann auch zum Beispiel wirklich mit dem Schwimmreifen mit seiner Minikamera irgendwie unter das Wasser gegangen, weil man gesagt hat, ah, das wäre jetzt noch schön und war eben auch wahnsinnig flexibel und trotzdem ist es alles sehr gut natürlich geplant gewesen, auch dass am Anfang das Bild noch breit ist und dass es dann eng wird. Und es wird zuerst aber auch höher. Also wenn wir nach Berlin gehen, da wird es dann höher, weil wir sagen, irgendwie der Raum öffnet sich einmal nach oben hin. Alles ist irgendwie die höheren Räume, ja. Ich bin auch erwachsen, ich bin größer, sagt sie. Also das ist das Gefühl der Helene. Und da ist es dann ein bisschen weniger bewegt, das in der Kindheit. Wird aber dann halt eben sobald die 30er Jahre, auch schon Ende 20er beginnt sie eigentlich, aber vor allem die 30er Jahre dann werden enger und enger. Und da wird das Format hin zum 4:3, bewegt sich ja kontinuierlich zu 4:3 hin. Und das und die ganze Phase in Stettin, wo eben Helene im Grunde als Alice eingesperrt lebt, ist auch mit Steadicam, eigentlich alles mit Steadicam gedreht, weil wir haben ehrlich gesagt auch sehr viel Revolutionary Road angeschaut. Das ist ein Film, ich mag den sehr, ich finde die Kate Winslet Wahnsinn in dem Film und den ganzen Film sehr bewegend. Und da hat uns, ich meine, die haben einen größeren Raum gehabt, die haben auch diese eine Streitszene, ist der Wahnsinn, ja. Aber wir haben gesagt, irgendwie wollen wir uns auch anlehnen. Und ich finde auch, die Maler hat sowas, die schaut einmal aus wie die Schauspielerin, wie die hat so ein Gesicht, das wirklich auch so wandert für mich zwischen verschiedenen Schauspielerinnen-Typen. Und da habe ich eben oft auch an Revolutionary Road denken müssen. Und da war eben diese Steadicam und da ist der Philipp halt auch irrsinnig offen und hat dann und hält es dann aus, dass da ein Steadicam-Operator ist, ja. Und dass er eben nicht immer hinter der A-Cam zum Beispiel auch ist, ja, sondern dass er dann halt auch mal hinter der B-Cam ist. Also er kann da auch abgeben, das ist auch ungewöhnlich und er hat überhaupt keine Eitelkeit. Und das ist nicht einfach, da auch mit Optiken zum Beispiel geht er sehr frei um und nimmt irgendwelche russischen alten kaputten Optiken, einfach damit es diesen Look auch macht. Das ist auch mutig, also auch die Flares sind da und du hast Unschärfen, ja, voll die Unschärfen. Ja. Gut, man kann jetzt im Grading sehr viel machen, kannst auch immer noch ein bisschen schärfen. Beim Super 8 wollten wir noch unschärfer sein und da haben dann in letzter Sekunde die Produzenten so ein bisschen gesagt, au, und ich zu heftig auf der großen Leinwand, haben wir dann aber auch verstanden und haben dann auch gesagt, okay, mach mal einen kleinen Kompromiss. Aber ja, da gibt es einfach eine wahnsinnige Offenheit beim Philipp und er kann irre gut mit Raum umgehen und ich kann das nicht. Und ich brauche deswegen immer die Kameraleute und die SzenenbildnerInnen, weil ich wirklich mit Raum nicht gut bin. Ich bin so zweidimensional und nicht so gut dreidimensional. Und da hat er irre Floorplans gemacht mit AB-Cam und war irrsinnig wichtig, das auch so wirklich logistisch so hinzukriegen, auch da war er sehr geduldig. Also Offenheit, Geduld mit Offenheit gepaart mit Geduld, das ist Philipp Zumbrunn. Ja,
ja. Ja, da fällt mir jetzt gleich ein, dass du ja auch bei Licht auch bei einer historischen Figur gearbeitet hast, weil du jetzt gerade von diesem Floorplan gesprochen hast. Gab es da vielleicht irgendwie Dinge, wo du sagst, das war jetzt, obwohl es beides historische Stoffe waren und fiktionale Frauenfiguren, beides Romanadaptionen, woran sich die Arbeit besonders unterschieden hat oder so?
Total interessant. Die Kameraarbeit war wirklich eine andere. Und die Christine Meyer, die die Kamera gemacht hat bei Licht, ist, also mit ihr möchte ich auch unbedingt wieder arbeiten, ist wirklich auch eine, wo, also ich suche oder bin dabei, auch einen Stoff auch zu schreiben, um mit ihr arbeiten zu können. Aber es war von der Arbeit viel, viel konzentrierter und geplanter eigentlich, weil wir, also wie soll ich das sagen, wir mussten bei einer Mittagsfrau irrsinnig viel, auch zum Teil in wenig Zeit machen, ganz einfach. Also wir mussten da auch manchmal, wir wussten, wir müssen 7,5 Minuten, oder so viel war es nicht, ich hoffe nicht, aber 6,5 Minuten drehen an einer Location mit 150 KomparsInnen. Und haben dann natürlich mit AB gedreht. Ich mache das aber eigentlich jetzt nicht unbedingt so gern, weil es auch manchmal dann so außerhalb meiner Kontrolle ist, was wir da drehen und was wir dann auch in den Schneideraum liefern, sage ich mal. Und wo ich dann im Schnitt doch so viele Möglichkeiten eigentlich habe. Also eigentlich ist mir lieber, ich weiß ganz genau, das sind die Einstellungen und genau die Einstellungen mache ich ganz konzentriert. Und das war bei Licht mehr der Fall, aber einfach weil wir nicht über Dekaden hinweg so viele Räume ausstatten mussten, so viele Figuren. Licht war reduzierter. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich zuerst gesucht habe. Weil Licht so reduziert ist und auch reduzierter erzählt, war eine andere Genauigkeit manchmal möglich. Aber das hat Vorteile und es hat fast nur Vorteile, genau arbeiten zu können. Aber es hat eben bei der Mittagsfrau trotzdem auch für mich, hat andere Vorteile, ja, weil du hast letztlich dann trotzdem manchmal mehr Material und kannst dann im Schneideraum doch mehr machen, ja. Aber das wäre vielleicht der Hauptunterschied und interessanterweise, obwohl es bei beiden Filmen geht, um Frauen, die eine Zeit lang zumindest in ihrem Korsett sind und die zurückgedrängt sind oder die nicht sein dürfen. Das ist immer das, was mich so berührt, auch so Frauen, die nicht sein dürfen. Das war der Ausschlag bei Licht, also am Anfang war die Nachtmusik bei dem Roman und auch der Ausschlag bei der Mittagsfrau, dass ich beide machen wollte. Also wirklich so der Anfang war eine Frau, die nicht sein darf. Oder auch ein Mensch, der nicht sein darf, natürlich immer, ja. Total schrecklich und da möchte ich mich dann nicht mehr drum kümmern. Den möchte ich dann befreien, diesen Menschen, ja. Und das war, ja, aber insofern habe ich jetzt interessanterweise gar nicht so oft an Licht gedacht, als ich direkt an der Mittagsfrau gearbeitet habe. Aber im Nachhinein verstehe ich die Zusammenhänge. Ja.
Ich glaube, so dieses Nicht-Sein-Dürfen war auch, was uns sehr berührt hat oder wie wir so emotional mitgegangen sind. Ich glaube, das wolltest du auch gerade bemerken. Genau.
Ja, weil ich glaube, was uns beide fasziniert hat an der Figur ist, sie ist so mit einer starken Vorstellung, wie was sie sich wünscht für ihr Leben. Also sie ist von Anfang an ganz klar, ich möchte Medizin studieren. Das ist eine ganz klare Aussage. Wir sehen sie von Anfang an auch, dass sie das verfolgt. Und dann entsteht Leben und es passiert ihr und sie wird so herumgeworfen und sie darf nicht. Und der Film, und immer wieder in dem Film sehen wir, sie geht wieder hin und sie probiert und sie bleibt dran und sie ist da. Und ich finde, es erzählt sich nicht ganz am Ende, ob sie jetzt Ärztin ist. Ich glaube, ich wünsche es mir so, wenn ich sie sehe, wie sie in dieser Szene am Anfang, am Ende kommt, dass sie etwas gefunden hat und dass sie wo angekommen ist. Und wir wünschen uns, dass es Ärztin ist, dass sie dort angekommen ist. Und das finde ich, dieses ein System auf sie einwirkt, was sagt, du darfst so nicht sein. Und sie kämpft so dagegen. Und das, glaube ich, hat uns beide sehr berührt bei dem Film.
Und weil es auch eben so viele Szenen und Momente gibt, wo das dann nochmal so hervorgekehrt wird, wie eben die beiden Sexszenen mit den verschiedenen Partnern oder auch ganz zu Beginn die Szene, wo sie beide noch Kinder sind und dann die ältere Schwester zu Helene sagt, sie quasi die Organe abprüft, weil Helene will ja Medizin machen und sie interessiert sich für den Körper, aber dass sie dann auch bezeichnet, die Vulva ist auch ein Organ. Also dieses, was du ja vorher gesagt hast, man muss die Worte finden für Dinge, um sie besprechen zu können, um Bewusstsein darüber zu haben. Und wir haben auch vorher kurz über die Szene gesprochen und haben uns so gedacht, ob es auch so die dieser Beginn war, die beiden Figuren so ein bisschen zu charakterisieren, weil ihre ältere Schwester da so ein bisschen die wildere ist, die vielleicht auch Grenzen überschreitet, und sie die ist, die eher davon überrascht wird, aber beide lachen sie ja dann trotzdem drüber, über diesen Moment, der vielleicht ein bisschen zu viel ist für sie, für die Helene, aber ja.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Szene, die da schon sagt, und ich, im Roman ist die Schwester eigentlich noch übergriffiger und im Grunde also unterdrückt sie die Schwester auch emotional ganz schön. Also das ist schon nicht so auf Augenhöhe, sondern da gibt es ganz schön heftige Abhängigkeiten auch im Roman. Aber wir wollten schon die Liebe der Schwestern dann auch für, auch dass Helene da noch eine Figur hat. Und auch, dass man sieht, dass die Schwester wirklich verloren geht, auch die Menschen, die wirklich verloren gehen, die man nicht mehr findet, die Verluste, auch durch Krieg, durch Verfolgung. Ja. Dadurch, dass sie eine Jüdin ist, auch das nochmal zu betonen, dass da, das ist etwas, was nämlich sonst im Film, also wir haben das ja alles eigentlich so im Privaten erzählt und eben so nebenbei erzählt. Und deswegen finde ich total wichtig, zum Beispiel, dass die Schwester einmal dann noch am Schluss auftaucht, dass die Vermisste, also all die vermissten Menschen, die nicht mehr gefunden worden sind und so. Also das wollten wir da nochmal erzählen. Aber ja, sie werden da charakterisiert in der ersten Szene. Und ich freue mich über das, was du sagst, was die Vulva angeht, weil das war auch so eine Sache, da hat dann jemand gesagt bei einem Screening, ja, das wissen wir jetzt schon, das ist auch irgendwie so ein bisschen zu direkt und das ist zu sehr ein Schlagwort oder so. Aber na, ich finde eben, ja, wir wissen es vielleicht, aber andere wissen es nicht. Und jetzt wollte ich noch eine Sache sagen, was du vorhin gesagt hast, das war mir noch wichtig, warte mal. Ich wollte aufdecken, dass sie am Ende Ärztin ist. Für mich ist sie Ärztin. Und zwar, sie hat ein Auto, das kann sie sich leisten. Das ist ein Auto aus Ost-Berlin. Das ist eigentlich, also der Osten, das heißt, sie ist im Osten geblieben auf jeden Fall, aber es ist ein Auto, das sie sich eben auch leisten muss und das kann sie als Ärztin. Und dann hat sie auch diese Hose, also das haben wir auch gut mit der Kostümbildnerin, die Veronika, meine Schwester, da haben wir gesagt, die Hose und diese Handtasche und diese Bluse und die Frisur und alles, haben wir schon gedacht, irgendwie subtil wollen wir miterzählen, dass sie Ärztin ist, dass sie in gewisser Weise das erreicht hat und Erfolg hat. Aber es muss natürlich, also es ist nicht wichtig, aber das war sozusagen unser Bild von ihr, ja, dass sie das geschafft hat. Ich wollte irgendwas zu ihm sagen, dass sie das geschafft hat mit der Resilienz und dass sie immer was wollte, was Klares, aber es fällt mir nicht mehr, was das war.
Kommt vielleicht noch. Aber vielleicht so, um es abzurunden, was würdest du dir wünschen, dass der Film wie soll der aufs Publikum treffen? Was wünscht dir, dass da ein Publikum mitnimmt von diesen Figuren, von dieser Erzählung?
Ja, das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil mitnehmen, ich finde, ich weiß nicht, ich erwarte auch nicht, dass ich ins Kino gehe und am Schluss habe ich dann so irgendwas, was ich jetzt so bekommen habe und dann so, das ist immer sehr vielschichtig, aber ich würde mich sehr freuen, wenn während des Films so Momente da sind, ganz, also das ist schon sehr viel verlangt, was ich jetzt sage, ja, aber dass so Momente da sind, wo kleine Aha-Erlebnisse, vielleicht kleine Mini-Erkenntnisse über sowas wie Körperlichkeit, über Freiheit, über oder einfach auch schon auch Emotionen mitgehen mit einem Menschen wie Helene, die eben ich nicht moralisch bewerten möchte und die ihr Kind verlässt, aber es ist nachvollziehbar, warum sie es tut. Und trotzdem, sie fügt jemandem Schmerzen zu, aber auch das darf sie als Figur, ja. Also auch auszuhalten, dass eine Figur vielschichtig ist. Aber sonst finde ich immer, Kino ist natürlich also eine Öffnung irgendwo hin, dass es dich erreicht und dich auch emotional erreicht. Und sonst weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist schon viel eigentlich. Das wäre schon toll, wenn das so wäre. Und vielleicht schon auch noch eine Wachheit natürlich haben nach dem Film. Ja, das vielleicht schon. Eine Wachheit auch in unserer Zeit. Und wir sind so in unseren Blasen und sehen dann oft auch nicht, wo Gefahr lauert, dass wir vielleicht nicht mehr so leben dürfen, wie wir leben heute. Und da kann vielleicht der Film, obwohl er oder weil er auch zu einer anderen Zeit spielt, kann er vielleicht sozusagen eine Übertragbarkeit schaffen und kann irgendwie über seine Zeit hinaus wirken bis zum Heute und uns vielleicht wacher machen. Und da ist auch schon viel passiert, wenn das bei uns passiert.
Ja, ich glaube, das fänden wir auch beide schön.
Und hat es auch, glaube ich, bei uns auch schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Das freut mich, das ist wirklich schön.
Ja, dann bedanken wir uns vielmals. Ich glaube, jetzt haben wir langsam die Zeit.
Genau, ich könnte noch so viel sagen und so viele Sachen habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich hätte noch, wir könnten irgendwann mal noch eine Fortsetzung machen vielleicht.
Sehr gerne. Also können wir manche Themen nochmal mehr besprechen oder ältere Filme von dir, das wäre wirklich schön. Ja, aber vorerst mal vielen Dank, und dass du dir auch Zeit genommen hast, und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir diese Episode jetzt gemeinsam gemacht haben.
Vielen Dank euch und danke für die tollen Fragen.
Danke für den tollen Film.
Also, auf jeden Fall. Dann Baba.
Ciao.
Ciao.